Jakobus 1, die Verse 2 bis 3. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Mit diesen Worten begrüßt Jakobus, der Bruder unseres Herrn Jesus Christus, die verstreute Gemeinde von Jesus. Diese Gemeinde von Jesus, die erlebt schwierige Zeiten im Römischen Reich. Sie sind eine kleine, verachtete Sekte. Sie besteht meistenteils aus ärmeren Leuten. Viele von ihnen sind rechtlose Sklaven, von denen nicht wenige unter ungerechten Herren schwer leiden müssen. So, und jetzt ist dort diese Gemeinde, diese Leute, die unter so viel Druck leben müssen. Und an sie alle schreibt Jakobus die Worte: Haltet es für reine Freude, meine Brüder, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Die Elberfelder übersetzt es so: Haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet oder in Anfechtung. Das ist schon sehr provokant, oder? Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, wir sind immer fromm und wir kommen dann immer in die Kirche und wir sagen dann immer ja. Und wenn man was aus der Bibel vorliest, dann nicken wir alle fleißig. Aber haben wir uns mal wirklich überlegt, was das bedeutet? Glauben wir das wirklich? Ich tue mir wirklich schwer, das zu glauben. Ich tue mir schwer, das zu erklären. Wenn ich ein Nichtchrist wäre, dann würde ich diese Stelle nehmen und würde sagen: Roman, jetzt komm, mal ganz ehrlich, das ist doch dumm, was da steht. Erklär mir das mal. Achte es für lauter Freude, wenn du in große Anfechtung oder in große Nöte oder in verschiedener Weise du auf die Probe gestellt wirst, achte das für lauter Freude. Das passt doch gar nicht. Wer hier nicht stoppt und sich nicht fragt, was das hier soll, der hat ein kleines Problem. Ich glaube, Jakobus schreibt diese Worte ganz bewusst so provokant. Er will, dass wir kurz schockiert innehalten und dass wir uns überlegen, was bedeutet das? Was um Himmels Willen soll das bedeuten? Soll das bedeuten, dass wir uns freuen sollen, wenn es uns schlecht geht? Weil das ist in schönen Worten genau das. Freu dich, wenn es dir schlecht geht. Das sagt Jakobus. Ich glaube nicht, dass die Menschen damals so großartig anders waren als wir heute. Es waren genau die gleichen Menschen. Wir fahren halt Auto, die sind halt Kutsche gefahren. Wir wohnen halt hier in schönen Häusern, die immer warm sind mit einer Zentralheizung. Und die mussten halt immer Feuer rein und schauen, dass es warm bleibt. Aber im Endeffekt waren es die gleichen Menschen wie wir heute. Ich habe ein Buch gelesen über Elisabeth Elliot und da schreibt Joni Eriksen Tada folgende Worte in dem Vorwort. Und sie spricht über die Zeit heute, über uns Menschen, vor allem aber auch über uns Christen. Und sie schreibt, und ich fand es echt hart, wie sie das schreibt, aber ich habe überlegt, das ist doch tatsächlich genau das, was wir Menschen immer versuchen. Mut ist selten, ein guter Charakter noch mehr. Moralische Reinheit wirkt unzugänglich. Leid muss um jeden Preis gelindert werden. Und wenn es nicht zu verhindern ist, dann muss man es durch Betäubung, durch Scheidung, Flucht oder durch Gebete beseitigen. Die Frau weiß, wovon sie spricht. Sie hat fast ihr ganzes Leben, also eigentlich nur ein paar Jahre als Kind und Jugendliche, war sie gesund. Und danach hat sie ihr ganzes Leben, bis über 70, glaube ich, hat sie im Rollstuhl zugebracht, querschnittsgelähmt, mit chronischen Schmerzen, also mit Schmerzen, die da sind, aber für die ist keine so richtige Ursache. Der Körper sagt einfach, es tut schrecklich weh und man kann dagegen nichts tun. Und ihr Leben lang hat sie diese schrecklichen Schmerzen gehabt. Und sie sagt, über uns als Gesellschaft und über uns als Menschen, sagt sie, das ist doch das, was wir versuchen. Wenn es weh tut, muss es aufhören. Und wir machen das dann durch Flucht, Betäubung, Scheidung oder sonst irgendwas. Oder wenn wir besonders fromm sind, dann durch Gebete. Dann sagen wir, ich muss beten und dann muss es weggehen. Und wenn wir beten und es geht nicht weg, dann sind wir enttäuscht und unzufrieden. Wie ist unsere Einstellung gegenüber Leid, wenn es uns weh tut? Wie ist deine Einstellung gegenüber unerfüllten Wünschen und Träumen? Das, was dich schmerzt, wenn du dran denkst, diese bittere Sehnsucht, wenn du davon träumst, was hätte sein können, was aber nicht ist. Wie siehst du Schmerz? Wie siehst du Leiden? Wie bewertest du dein Leiden? Auf welcher Waagschale liegt es in deinem Leben? Wir haben eine Abneigung gegenüber Tränen und Leid. Und das ist normal, dass wir sind so geschaffen. Wenn wir unsere Hand auf eine heiße Platte legen, dann zucken wir sofort zurück, weil es weh tut. Und im Geistlichen ist es ja genauso. Das gehört zu uns als Menschen irgendwo dazu. Unser erster Instinkt, wenn Leid da ist, ist immer, dass es aufhören muss. Tränen müssen abgewischt werden. Leid ist schlecht, Freude ist gut. Und deswegen, so unser Gefühl, muss Leid immer mit Freude ersetzt werden. Leid darf nicht bestehen bleiben, Leid muss sozusagen ausgelöscht werden und wir müssen Freude an seine Stelle setzen. Und deswegen, wir haben das vorhin von Jakobus gelesen, deswegen klingt das bei Jakobus so komisch, weil er sagt, wenn ihr Leiden habt, wenn ihr in große Versuchung geratet, wenn ihr geprüft werdet, wenn ihr auf den Prüfstand des Lebens kommt und der Druck erhöht wird und ihr kurz vorm Zerbrechen seid, sagt er, dann weint nicht, dann freut euch. Unsere Tränen sollen aufhören. Ist das so? Wir werden heute sehen, wie Jesus Menschen begegnet, die weinen und die leiden. Und mir ist es wichtig, ich möchte, dass wir Jesus besser kennenlernen. Wir müssen verstehen, wie Jesus ist. Wir müssen sein Herz verstehen. Was bewegt Jesus? Was liebt er? Was hasst er? Was schmerzt ihn? Und was freut ihn? Weil das bedeutet für uns so viel. Wir nennen uns Christen. Nach ihm sind wir benannt. Ihm folgen wir nach. An ihn halten wir und klammern wir uns unser ganzes Leben. Und es macht einen großen Unterschied, wie er unser Leid sieht. Wie macht er das? Wie ein harter Trainer, der sagt, ach, stell dich nicht so an, steh auf, lauf weiter. Oder wie macht Jesus das? Wie macht es Jesus, wenn wir an seiner Hand sind? So wie Jesus damals mit seinen Freunden umgegangen ist, so geht Jesus heute auch mit uns um. Er ist der Gleiche. Derselbe Jesus, der damals bei seinen weinenden Freunden war, der steht auch heute seinen Freunden bei. Darfst du dich Jesus seinen Freund nennen? Bist du Jesus sein Freund? Dann pass gut auf. Dann lernst du Jesus kennen und verstehen, wie er heute zu dir ist. Vielleicht wusstest du das noch gar nicht. Aber pass gut auf, der wichtigste und beste Freund, den wir Menschen haben können, in Leid, in Zeit und in Ewigkeit. Und wir lesen im Johannes Kapitel 11 erstmal die Verse 1 bis 3. Und vielleicht einfach nur noch mal kurz als Sicht auf das Ganze. Wir werden nicht die ganze Geschichte durchlesen können, weil da ist sehr, sehr viel drinnen. Wir konzentrieren uns auf einzelne Teile aus diesem Ereignis, um uns auf ein bestimmtes Thema zu konzentrieren. Also wir können nicht alles, was Jesus hier sagt und macht, wirklich mitnehmen. Dazu reicht uns die Zeit nicht. Da müsste man sich viel, viel Zeit nehmen. Wir konzentrieren uns nur darauf, wie Jesus mit seinen weinenden Freunden umgeht. Als erstes, Leid trifft auch Jesus Freunde. Nun wurde ein Mann in Bethanien krank. Er hieß Lazarus. Bethanien war das Dorf, in dem auch Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war die Frau, die dem Herrn das kostbare Salböl über die Füße gegossen und sie dann mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Lazarus war ihr Bruder. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und sie ließen ihm sagen, Herr, den du lieb hast, der ist krank. Maria, Martha und Lazarus, die drei Geschwister, waren Freunde von Jesus. Sie waren so besondere Freunde, dass die Schwestern, als ihr Bruder krank wurde, zu Jesus schicken können. Sie erinnern Jesus an seine besondere, innige Freundschaft mit Lazarus. Sie sagen, Herr, der, den du lieb hast. dein besonderer Freund, der, den du besonders magst, der ist krank geworden, der, den du lieb hast. Das ist was Besonderes, wisst ihr? Als Jesus nämlich auf der Erde war, das müssen wir uns bewusst machen, da war ein Mensch wie wir. Sein Tag hatte genauso wie unser Tag nur 24 Stunden. Von diesen 24 Stunden musste er mindestens 6 Stunden schlafen. Eher mehr eigentlich. Wie wir aus den Evangelien lesen, hat Jesus sehr oft zu wenig geschlafen, weil er sich so viel Zeit genommen hat für die Menschen. Er hat versucht, so vielen Menschen wie möglich zu helfen und so vielen Menschen wie möglich nah zu sein. Er hat sich so viel Zeit genommen, wie er konnte. Aber er konnte das trotzdem nicht für alle machen. Auf besondere Weise war er den 12 Jüngern nah. Aber sogar bei den 12 Jüngern gibt es schon Unterschiede. Als Jesus auf den Berg der Verklärung geht, gehen nur 3 mit. Nur 3 können das ganz eng miterleben, was Jesus macht, weil es geht nicht anders. Man kann sich nicht um viele, viele Menschen gleichzeitig kümmern. Man muss sich auf wenige konzentrieren. Wir sind Menschen. Und nicht viele Menschen damals konnten eine so enge Freundschaft mit Jesus haben wie Lazarus und seine Schwestern. Jesus war zu allen Menschen freundlich und liebevoll. Aber mit dieser Familie hat ihn eine besondere Freundschaft verbunden. Also die waren besonders. Aus dem ganzen Land konnten sie einen Boten zu Jesus schicken und konnten sagen, Jesus, du musst herkommen, weil Lazarus krank ist. Und jetzt, wenn man das so sieht, also wenn man so eine enge Freundschaft hat mit Jesus, dann sollte es doch einige Vorteile mit sich bringen, oder? Also Freundschaft bringt ja immer auch, kommt drauf an, mit wem man befreundet ist, aber Freundschaft bringt auch Vorteile. Ich habe mir das so überlegt, stellt euch vor, ein sehr, sehr guter Freund ist Milliardär. Das ist natürlich nicht der Fall und ich kenne das auch nur aus Erzählungen. Es wäre schon cool irgendwie, aber stellen wir uns das mal vor, ein guter Freund von euch ist Milliardär. Es ist ein sehr liebevoller, ein sehr freundlicher, ein sehr freigebiger Mensch und die Freundschaft, die euch verbindet, die ist schon von klein auf. Ihr seid zusammen in den Kindergarten gegangen, in die Grundschule, in die und dann in die weiterführende und dann habt ihr zusammen Ausbildung gemacht und ihr habt immer zusammengeklebt wie Pech und Schwefel und ihr habt euch gegenseitig geholfen, immer. Und jetzt ist er Milliardär. Und stellt euch vor, ihr kommt in ein Unglück, euer Haus brennt ab, die Versicherung bezahlt irgendwie nicht, keine Ahnung, und dann auf einen Schlag verliert ihr alle Lebensgrundlage. Zusätzlich verliert ihr eure Arbeitsstelle und jetzt steht ihr da und ihr habt einen Haufen Schulden, kein Haus mehr und ihr müsst ja irgendwo wohnen, aber ihr habt nicht genug Geld, um eine Wohnung zu bezahlen. Vor diesem Schuldenberg steht ihr. Nun, ich glaube, wenn ich so einen guten Freund hätte, müsste ich mich nicht so sehr um diese Situation sorgen, wenn für ihn ein paar Millionen hin oder her nichts bedeuten. Wenn ihm das nichts bedeutet, dann kann er das ganz einfach wieder in Ordnung bringen. Und wenn wir wirklich gut befreundet sind, dann brauche ich mich nicht zu fürchten. Er wird dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und genau das Gleiche sollte doch auch für die Freunde von Jesus gelten, oder? Also wenn du Jesus sein Freund bist und Jesus, dieser Vergleich mit dem Milliardär ist eigentlich viel zu klein gegriffen. Jesus ist unendlich viel größer und mächtiger als einfach nur einer, der richtig viel Geld hat. Nein, Jesus ist ein unglaublicher Heiland und Heiler. Keine Krankheit besteht in seiner Gegenwart. Also Leute, die blind geboren waren, wo sozusagen das noch niemals da war, wo das Auge von Geburt an nicht richtig funktioniert hat, wo einfach was fehlt im Auge. Jesus muss nur mit seiner Hand drauf oder ein Wort sagen und sofort ist das, was früher nicht da war, kommt einfach. Und auf einmal kann dieser Mensch sehen. Jesus befiehlt jeder Krankheit, die er will. Er muss nur einen Befehl geben. Und das Interessante ist, Jesus muss nicht mal da sein. Es kann viele Kilometer weit entfernt sein, so wie bei dem römischen Hauptmann, dem sein Knecht dort schwer krank im Sterben lag und Jesus von Weitem einfach gesagt hat, ja, der soll gesund sein. Der hat ihn nicht mal gesehen. Der war so weit weg. Aber Jesus sagt es nur und schon ist er gesund. Wer so einen lieben Freund hat, jetzt mal ehrlich, muss der sich Sorgen machen, wenn er krank wird? Muss der zum Arzt gehen? Der muss überhaupt nichts machen. Der muss einfach nur kurz Bescheid sagen und Jesus bringt das alles in Ordnung. Oder? Sollte man meinen. Aber bei Lazarus ist es anders. Lazarus wird trotzdem krank, obwohl er Jesus als Freund hat. Jesus könnte ihn direkt heilen, auf die Entfernung hin. Mit nur einem Gedanken, nur sein Wille, würde auf einen Schlag alles ändern. Das weiß jeder, der Jesus kennt. Aber war es so? Die Schwestern schicken? Mussten Jesus seine Freunde sich wirklich keine Sorgen machen über Krankheit und Leid? Waren Jesus seine geliebten Freunde ausgenommen von Krankheit und Leid? Waren sie anders als die Menschen in der Welt, die von Krankheit und Leid geplagt werden? Nein. Jesus sein Freund zu sein, und das ist das Erste, was wir aus dieser Situation lernen müssen. Jesus sein Freund zu sein, Jesus sein Freund zu sein, den er besonders lieb hat, erspart uns nicht Krankheit und Leid. Jesus seine Freunde werden genauso krank wie der Rest der Welt und sie bekommen genauso tödliche Krankheiten wie alle anderen Menschen. Wir wissen nicht, welche Krankheit Lazarus getroffen hat, aber es war wohl eine schwere Krankheit, weil er nach wenigen Tagen, also man hat die Krankheit entdeckt sozusagen, und nach wenigen Tagen war er tot. Die Schwestern, als die Krankheit entdeckt wird, reagieren schnell voller Angst und sie lassen dringend Jesus rufen und sie sind überzeugt davon, dass Jesus helfen wird. So wie du sicher wärst, wenn dein Freund, dein Jugendfreund, mit dem dich alles, dein ganzes Leben schon alles verbindet, wie du sicher wärst, dass er dir helfen würde. Er ist ein geliebter, guter Freund, wieso sollte er dir nicht helfen? Aber genau das ist es, was passiert. Hier im Vers 6 und 7 erstmal, Johannes 11, Vers 6 und 7. Als er, Jesus, nun hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, wir gehen wieder nach Judäa zurück. Und dann die Verse 20 und 21, als Jesus dann ankommt, begegnet ihm Martha. Und als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria blieb im Haus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Eigentlich ist es schockierend, was hier passiert. Wieso hilft Jesus seinen geliebten Freunden nicht? Und wir können es nicht anders sagen. Jesus hilft seinen Freunden ganz klar nicht. Ist uns klar, was das bedeutet? Wisst ihr, wenn wir über Leid reden, dann versuchen wir oft, Gott irgendwie rauszunehmen aus der Nummer. Wir versuchen, Entschuldigungen zu finden für Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemerkt habt, aber wenn jemand großes Leid erlebt, dann verharmlosen wir das immer so ein bisschen. Wir sagen immer, ja, das, was dich trifft, wir wollen Gott die Verantwortung absprechen, sagen, ja, es muss immer alles über Gottes Tisch. Und wir versuchen, Gott aus der Verantwortung zu nehmen, eine Entschuldigung zu finden für Gott, als ob wir Schmerz und Leid erleben und Gott irgendwie gar nichts dafür kann. Als ob das halt so wie so ein Antrag ist, der auf seinem Tisch ist und er muss den halt irgendwie, warum auch immer, muss er das dann unterschreiben und dann wird es so ganz geschickt weitergeleitet. Aber er selber macht sich daran die Hände nicht schmutzig. Aber wisst ihr, das Interessante ist, wir versuchen Gott oft so zu verteidigen und ihn irgendwie so zu entschuldigen. Aber Gott entschuldigt sich überhaupt nicht. Er erzählt uns hier diese, Gott schreibt uns hier diese Geschichte auf, wie sie gewesen ist. Er redet in ganz offener Weise darüber. Jesus bleibt bewusst und ausdrücklich noch 2 Tage. Er will nicht früher kommen. Warum nicht? Warum kriegt Jesus die Nachricht, dass Lazarus schwer krank ist? Und warum bleibt er ganz bewusst noch mal 2 Tage länger? Warum? Was glaubt ihr denn? Und der Text gibt uns nur eine einzige Antwort darauf. Er sagt uns, damit Lazarus stirbt. Jesus will, dass Lazarus stirbt. Nicht, es geht über Jesus seinen Tisch und er hat gerade was anderes zu tun. Jesus will, dass das passiert. Und er macht es ganz bewusst, dass es passiert. Und er hätte ganz einfach hingehen können und es würde nicht passieren. Aber er will, dass es passiert. Jesus trägt die Verantwortung für Lazarus Tod. Jesus trägt die Verantwortung und er stiehlt sich nicht aus dieser Verantwortung. Er findet keine Ausreden und tut nicht so, als ob es nicht anders ging, sondern er sagt, ich bleibe noch 2 Tage und dann nach 2 Tagen sagt er, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt gehen wir dorthin. Wenn Jesus früher gekommen wäre, wäre Lazarus noch am Leben. Wisst ihr, wie man das in Deutschland nennt? Unterlassene Hilfeleistung. Wer helfen kann und es nicht tut, dem drohen bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Wisst ihr warum? Weil wir in Deutschland verstehen, dass wenn du an einem Menschen vorbeigehst und du könntest ihm helfen und dann würde er leben und du tust es nicht, dann trägst du Verantwortung für das, was passiert ist. Und dafür kann man dich ins Gefängnis stecken für besonders schwere Fälle. Und ich finde, das ist ein besonders schwerer Fall. So einfach hätte Jesus helfen können und er macht es nicht. Er trägt die Verantwortung für das Leid, das daraus entsteht. Jesus ist Gottes Sohn. Er hat alles in seiner Hand. Er könnte immer vollkommen helfen. Deswegen ist er sogar noch viel mehr schuld als wir, wenn wir an jemanden vorbeigehen und ihm nicht helfen. Wir müssen in dieser Sache also ganz dringend festhalten. Leid trifft auch Jesu Freunde. Und wir müssen sagen, Leid trifft Jesu Freunde ganz bewusst. Er lässt dieses Leid über seine Freunde kommen, ganz bewusst, ganz genau geplant, nicht aus Versehen, nicht es muss über seinen Tisch, sondern er will es so. Kein Unfall, kein Versehen, eine bewusste Entscheidung von Jesus, indem er noch 2 Tage wartet, bringt Jesus ganz bewusst den Tod in diese Familie. Lesen wir die Verse 3-5. Da schickten die Schwestern eine Botschaft zu Jesus und sie ließen ihm sagen, Herr, der, den du lieb hast, der ist krank. Und als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Jesus hatte Martha, ihre Schwester und Lazarus sehr lieb. Und als er hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Jesus, wir halten fest, Leid trifft auch Jesu Freunde. Und Leid trifft Jesus seine Freunde, weil er es will. Aber Jesus erklärt uns jetzt hier noch mehr. Leid hat ein Ziel für Jesu Freunde. Leid geht wohin für Jesu Freunde? Für Jesu Freunde ist Leid ein Weg, der wohin führt. Und Jesus erklärt uns das hier und er macht es in über 2 Dinge. Er sagt, Leid hat ein Ziel, auf das die Krankheit zusteuert und Leid hat einen Sinn, warum diese Krankheit da ist. Das Ziel, das Ende dieser Krankheit und all dieses Leids, das Ende von dem Weg, den Lazarus gehen muss, wird Leben für Jesu Freunde sein. Und der Sinn von dieser Krankheit und von all dem Leid wird die Herrlichkeit Gottes sein. Jesus wird geehrt werden und seine Freunde werden mit ihm leben. Das ist das Ende von all dem Leid. Das ist sozusagen der Weg, zu dem das Leid hinführt. Das Ziel, zu dem der Weg Leid hinführt. Das sagt Jesus direkt am Anfang dieses Ereignisses. Jesus weiß ganz genau, was er tun wird. Jesus ist sich keine Sekunde lang unschlüssig. Er reagiert nicht auf das alles, sondern er macht das Ganze aktiv. Die ganze Situation, da ist nicht Jesus der, der reagiert, sondern er plant das Ganze und er sorgt dafür, dass alles ganz genau zusammenpasst. Und er sorgt dafür, dass alles genau zur richtigen Zeit geschieht. Und dann kommt er genau zu der Zeit, wann er geplant hat zu kommen, kommt er und tut genau das, was er tun wollte von Anfang an, mit einem ganz bestimmten Ziel. Er wird Lazarus auferwecken. Lazarus wird leben. Aber vorher muss Lazarus sterben. Um auf der herrlichen Weide anzukommen, müssen die Freunde Jesu erst einmal durchs finstere Tal gehen. Jesus liebt diese Familie. Es wird immer wieder gesagt hier. Johannes erzählt uns das 3-mal. Also als ob er uns das ganz, ganz deutlich machen will. Erstmal kommen die Schwestern und Johannes sagt, zitiert sie hier, dass Jesus Lazarus ganz besonders lieb hatte. Dann sagt Johannes uns das selber nochmal. Und später erklärt er uns nochmal, dass das, was Jesus tut, so deutlich zeigt, dass er die Familie lieb hat. Jesus liebt diese Familie ganz besonders. Sie waren ihm wertvolle Freunde. Und trotzdem entscheidet er sich, sie durch dieses Tal des Todesschattens gehen zu lassen. Als erstes der Sinn. Warum das Ganze? Warum das Ganze? Was hat das zu bedeuten? Und das lesen wir in den Versen 11 bis 15. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Also nach diesen 2 Tagen, also Jesus wartet ja extra 2 Tage. Und dann, als Lazarus tot ist, sagt Jesus, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist er endlich tot. Jetzt können wir losgehen. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt hin, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er gesund werden, sagten die Jünger. Sie dachten, er rede vom natürlichen Schlaf. Jesus aber hatte vom Tod gesprochen. Da sagt er ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Und wegen euch bin ich froh, dass ich nicht dort war, damit ihr Glauben lernt. Aber kommt, lasst uns zu ihm gehen. Dieses finstere Tal, durch das die Familie geht, hat einen Sinn. Jesus erfüllt viele Absichten damit. Gott hat viele Absichten, die er erfüllt mit den Dingen, die unser Leben treffen. Und ich glaube auch damals, es war nicht nur das, was Jesus hier sagt, sondern Jesus hat noch viel mehr Dinge, die er damit tut. Aber er sagt uns eines von diesen Dingen, eine Absicht, ein Sinn, den Jesus diesem Ereignis geben will. Jesus sagt, ich bin froh, dass ich nicht dort war. Ich bin froh, dass er gestorben ist, weil ich möchte etwas tun, damit ihr mich wirklich kennenlernt, damit ihr Glauben lernt. Die Jünger haben noch nicht ganz verstanden, wer Jesus war. Sie haben viel gesehen. Sie haben gesehen, wie er Menschen heilt. Sie haben gesehen, dass er Wind und Wellen den Befehl geben kann. Aber jetzt will Jesus noch, dass sie etwas anderes sehen. Sie sollen sehen, dass sogar der Tod, und sogar wenn der Tod schon einige Tage her ist, sogar wenn die Leiche in diesem warmen Klima schon stark verwest ist, nicht einmal hier ist Jesus zu spät. Kein Tod und keine Finsternis bleibt bestehen in der Gegenwart vom Licht des Lebens. Jesus ist das Licht des Lebens und es gibt keine Finsternis, wo er hingeht und wo er hinleuchtet. Niemals kommt er zu spät. Wenn wir den Eindruck haben, dass jetzt ist wirklich alles zu spät. Jetzt gibt es wirklich keine Hoffnung mehr. Mit Jesus gibt es immer einen Weg und es gibt immer Hoffnung und das Licht wird immer aufhören mit ihm. Egal, wie lang der Leichnam schon tot ist. Das mussten die Jünger erst mal lernen. Und Jesus schafft hier eine Gelegenheit dafür. Ganz bewusst macht er diese Gelegenheit. Und er sagt, ich bin froh darüber, weil ich möchte, dass ihr das lernt. Und wisst ihr, auch wir lernen das. Durch das Leiden der Familie damals hat Jesus nicht nur seinen Jüngern was beigebracht. Jesus bringt ja auch uns was bei. 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und alle haben diese Geschichte gelesen und alle haben davon profitiert. Alle sind gesegnet dadurch, dass damals das passiert ist. Es war eine Lehre für alle Zeiten, für alle Menschen, die diese Geschichte lesen. Und Jesus sagt, das ist einer von den Dingen, ein Sinn, den ich diesem Ereignis geben will. Das ist der Sinn. Vielleicht sagst du jetzt, na toll, damit alle was lernen, muss meine Familie ihren Bruder verlieren. Ist es das wirklich wert? Also würdest du das dann auch so sehen? Und ich wünsche mir, dass ihr nicht so fromm seid und einfach nickt, sondern dass ihr mal ehrlich seid. Überlegt euch das. Wäre das für euch was wert? Ich habe mal mit einem Mann gesprochen und das war ganz interessant, weil ich am Anfang nicht wusste, wie ich das einordnen soll. Dieser Mann hat seinen Sohn verloren. Sein Sohn ist gestorben im guten Alter. Also als junger Mann mit einer jungen Familie. Und es ging darum, dass viele Menschen oder einige Menschen durch den Tod seines Sohnes zum Glauben an Jesus gefunden haben. Und er hat gesagt, viele haben zu mir gesagt und mich versucht zu trösten damit, dass sie gesagt haben, es hat einen Sinn. Guck mal, der ist zum Glauben gekommen, der ist zum Glauben gekommen, der ist zum Glauben gekommen deswegen. Weil dein Sohn gestorben ist. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, ich verstehe das. Aber ich würde trotzdem lieber meinen Sohn behalten. Und jetzt lassen wir mal dieses ganze fromme Geschwafel weg. Das ist doch so. Ist es falsch? Ist es falsch, dass wir lieber unseren Sohn behalten würden? Warum? Ja, wir verstehen das. Da ist ein Sinn dahinter. Wow, toll, ein schöner Sinn. Aber wir wollen diesen Sinn gar nicht. Wir wollen lieber unser Kind behalten, am Leben behalten. Wir wollen nicht durch dieses Leid durchgehen. Und wisst ihr, ich habe lange überlegt, ich glaube nicht, dass es falsch ist. Es ist ja eine Rechnung. So rechnet man doch nicht mit Menschen. Dein Sohn stirbt und 5 bekehren sich. Ist das für dich okay? Und dann sagst du, ja, ist okay. Bei 4 wäre es nicht okay, bei 5 ist okay. Das macht man doch nicht. Das ist nicht richtig. Das ist Leid. Es ist einfach ehrlich. Es ist natürlich irgendwie schön, wenn das Leid einen Sinn hat, wenn Menschen dadurch zum Glauben kommen. Aber ganz ehrlich, trotzdem wollen wir nicht leiden. In unseren Tränen hilft es uns nichts, dass das einen großen Sinn hat. Dass wir sehnen uns nur, dass es aufhört. Ich glaube, wäre es auch ein schwacher Trost, wenn das Einzige wäre in unserem Leiden. Es wäre ein schwacher Trost. Jesus verspricht uns mehr. Jesus sagt nicht nur, dass unser Leiden einen Sinn hat. Ja, das ist schön, dass unser Leiden einen Sinn hat. Aber wisst ihr, was viel, viel schöner ist? Jesus sagt, euer Leiden ist ein Weg zu einem herrlichen Ziel. Am Ende eures Leidens steht Leben bei mir. Meine Herrlichkeit. Das ist das Ziel, worauf euer Leiden hingeht. Ganz praktisch war das für Lazarus. Für Lazarus bedeutet es ganz einfach, dass Lazarus, du wirst leben. Du wirst lebendig sein. Nach diesem Leiden wirst du leben, völlig gesund. Ich mache dich ganz gesund und du wirst leben und gesund sein. Und du wirst dich freuen. Ich gebe es dir. Aber das ist nicht das Schönste, was auf Lazarus gewartet hat. Wisst ihr, ich glaube, dass diese Familie, dass sie Jesus Jünger waren. Und wisst ihr, was jetzt ist? Heute liegen Lazarus, Maria und Martha, die liegen nicht im Grab irgendwo. Sie sind schon dort bei Jesus. Wenn wir die Offenbarung lesen, dann ist der Himmel bevölkert. Jetzt. Wir können das nicht so ganz verstehen, weil wir in der Zeit leben und das, was dort passiert, ganz woanders und ganz anders ist, als wir uns das vorstellen können. Und deswegen wissen wir nicht, wie wir das alles zusammenbringen können. Aber wir wissen, Jesus hat am Kreuz gesagt zu dem Mann, der neben ihm hing, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und deswegen wissen wir auch, dass Lazarus, Maria und Martha auch schon dort sind. Das ist das Ende ihres Weges. Dafür sind sie den ganzen Weg gegangen. Das war der Lohn für all das, was sie erlebt haben. Und wisst ihr, all das Leid, von dem wir heute hier lesen, das haben sie damals wirklich erlebt. Maria und Martha haben damals geweint, bis zum geht nicht mehr. Es hat sie unheimlich geschmerzt, aber das ist längst vorbei. Es ist nur noch eine Erinnerung. Und sie wird ganz blass neben der Herrlichkeit, die sie dort sehen. Die Herrlichkeit Jesu, die sie heute schon bewundern und in vollen Zügen genießen dürfen. Und wenn wir die drei fragen würden, wenn ihr die drei fragen würdet, war es das wert? Hat sich's gelohnt? Dann werden sie sagen, jede Sekunde des Weges hat sich gelohnt. Jede Träne war es wert. Unendlich mal wert war sie. Wir sind nämlich am Ziel. Und wir schauen heute zurück und das war unser Weg, auf dem wir zum Ziel gekommen sind. Das Leid, das wir damals erlebt haben, so schwer es auch war, jede Sekunde davon, im Korintherbrief steht, erschafft uns ein unendliches Gegengewicht der Herrlichkeit, das Christus uns dafür geben wird. Jesus bezahlt uns, Jesus entschädigt uns für all das, was das Leid uns aufgefressen hat. Das wartet nicht nur auf Jesus seine Freunde damals, das ist das Ziel für alle Freunde Jesu. Alle Freunde von Jesus über alle Zeiten, sie gehen auf diesem Weg und sie gehen auf dieses Ziel hin. Jede Sekunde des Leids, das du erlebst, wenn du ein Freund Jesu bist, wird umgewandelt für dich in eine unendliche Herrlichkeit. Das ist das, was Jesus verspricht. Dein Leiden hat einen Sinn und dein Leiden hat ein Ziel. Du gehst wohin? Aber das gilt nur für die Freunde Jesu. Wenn du ein Freund Jesu bist, dann gehen deine ängstlichen Schritte durchs finstere Todestal und du gehst und machst nur kleine Schritte, weil du dich fürchtest, aber du wirst am Ziel ankommen und es wird herrlich sein. freudig. Jede finstere Nacht, jede angstvolle Nacht, jeder schmerzhafte Schritt wird dir mit unvorstellbarer Herrlichkeit vergolten. Da gehen die Freunde Jesu hin. Und deswegen können wir an seiner Hand bleiben, auch wenn es schwer wird, weil wir wissen, dass es dieses Ziel gibt. Wenn du kein Freund Jesu bist, dann gilt es dir nicht. Dann wird es hier dunkel sein, aber es wird noch viel dunkler dort, wo du ankommst. Leid hat ein Ziel für Jesus, seine Freunde. Und eigentlich könnten wir hiermit aufhören. Dein Leid hat einen Sinn und dein Leid hat ein Ziel. Und das wäre eigentlich schon fertig. Es wäre genug für uns. Es wäre genug, um uns durch das Leben durchzutragen. Aber ich finde es so schön, da ist noch viel mehr drin. Wir lernen nämlich etwas über Jesus und über unser Leid. Wir lernen etwas über das Herz Jesu. Ich möchte, dass wir das lesen, 32 bis 34 erst und dann den Vers 35. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war, da warf sie sich ihm zu Füßen und sie sagte: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und als Jesus sie sah, wie sie weinte, und ebenso die Juden, die mit ihr gekommen waren, wurde er innerlich aufgewühlt und sehr erregt. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er sie. Komm und sieh selbst, antworteten die Leute. Und dann kommt dieser Vers, und der ist so besonders: Da brach Jesus in Tränen aus. Jesus sieht den Schmerz dieser geliebten Menschen. Er sieht Martha und Maria verzweifelt weinen. Und was ist seine Reaktion? Was ist es, was ihn bewegt? Wie ist sein Herz? Er fängt selbst an zu weinen. Wisst ihr, oft gebrauchen wir das Bild von Jesus wie einen Arzt, der im OP ein Skalpell ansetzt und der tief in den Menschen schneidet, um uns zu heilen. Und das soll ein Bild dafür sein, dass Jesus manchmal uns wehtun muss, damit es uns besser geht. Zu seinem Besten muss der Arzt den Patienten aufschneiden. Und das ist ein sehr schönes Bild, aber es trifft es nicht ganz. Da fehlt eine ganz, ganz wichtige Sache. Und zwar, wenn der Arzt einen Patienten aufschneidet, dann tut es dem Patienten vielleicht weh. Also nicht vielleicht während er dort liegt, aber wenn er aufwacht, hat er schreckliche Schmerzen. Aber der Arzt nicht. Dem Arzt tut es nicht weh. Bei Jesus ist es anders. Als Jesus Maria und Martha durch das finstere Tal des Todesschattens gehen lässt, da tut er es nicht wie ein Arzt im OP mit Handschuhen. Nein, ihr Schmerz ist sein Schmerz. Er war mit ihnen in diesem Schmerz. Er teilt ihre Not. Er teilt sogar ihre Tränen. Wisst ihr, ich habe mir überlegt, es ist so schwer, diese Stelle, da brach Jesus in Tränen aus. Es ist so schwer, diese Stelle in Einklang zu bringen mit dem Bild, was wir von Jesus haben. Wie weint Jesus? Das kann doch nicht sein. Wieso sollte er weinen? Warum weinen wir Menschen? Und ich meine jetzt nicht so ein paar romantische Tränen der Rührung, wenn wir so einen schnulzigen Film anschauen. Das macht man ja sogar manchmal zum Spaß, also manche von uns. Nein, ich meine echtes Weinen. Ich meine das Weinen am Grab, wenn die Leute sich für nichts mehr schämen und wenn die einfach nur alles rauslassen, wenn das laute Schreien zu Gott so laut wird, weil die Not so groß ist, dass man es einfach nicht mehr tragen kann. Man kann es nicht mehr ertragen und man kann nichts mehr tun. Es gibt nichts, was du noch tun kannst. Du kannst nur noch weinen. Dieses Weinen, wenn alles andere aufgehört hat, dieses Weinen, wenn du nicht weißt, was die Zukunft bringen soll, wenn du dich fürchtest. Kennst du das Weinen von Maria und Martha? Kennst du dieses Weinen? Wisst ihr, Jesus kennt es auch. Jesus teilt dieses Weinen. Es ist so schwer, das Weinen von Jesus zu erzählen. Warum zu verstehen, warum weint Jesus? Frag dich mal, warum weint Jesus? Jesus weiß doch, in 10 Minuten ungefähr, sie stehen hier vor der Stadt, sie gehen dann zum Grab und dann wird er ihn auferwecken. Also in 10 oder 15 Minuten wird Lazarus wieder am Leben sein. Alle werden glücklich sein. Warum weint Jesus jetzt? Wir haben vorhin gesagt, er weiß es doch ganz genau, was er tun wird. Er wird ihn auferwecken. Warum weint Jesus? Warum? Er könnte doch ganz ruhig bleiben. Er könnte seine Freunde trösten und sagen, hey, beruhigt euch, alles gut, nur noch eine kurze Zeit, 10 Minuten, 15 Minuten, nur so lange, bis wir beim Grab sind. Hört auf zu weinen, braucht ihr nicht mehr. So würden wir es doch machen, oder? Warum weint Jesus? So machen wir es doch vielleicht auch mit anderen Freunden. Wenn Freunde durch Leid gehen, dann sagen wir, weißt du, Leid trifft auch Jesus seine Freunde. Aber weißt du, Leid hat einen Sinn und ein Ziel. Und dann versuchen wir es den Leuten zu sagen. Und dann denken wir, aber warum werden sie jetzt nicht glücklich? Nur noch eine kurze Zeit, ein paar Jahre, dann sind wir dort bei ihm in der Herrlichkeit. Warum weint Jesus? Wisst ihr, ich weiß eins todsicher. Jesus, seine Tränen waren keine Show. Es war nichts Gespieltes, kein Theater. Es waren ehrliche Tränen, weil Jesus immer ehrlich war. Weil das, was Jesus gezeigt hat, niemals ein Theaterstück war. Wenn Jesus weint, dann weint er wirklich. Johannes schreibt, dass Jesus die Tränen der Freunde sieht. Und er wird innerlich aufgewühlt und sehr aufgeregt. Da steht, es geht sogar in Richtung Zorn, wenn wir die verschiedenen Übersetzungen lesen. Es steht nicht so genau dran, was ihn aufgeregt hat. Aber Johannes verbindet dies ausdrücklich mit seiner Liebe zu diesen Menschen. Ach, als Jesus dann anfängt zu weinen, sagt Johannes, und die Leute sagen, schau mal, wie lieb er ihn hatte. Die Leute, und Johannes will, dass wir das verbinden miteinander. Jesus weint aus Liebe zu diesen Menschen. Jesus weint ausdrücklich wegen der Tränen und wegen dem Weinen von Maria und Martha. Jesus, sein Herz ist so groß und sein Mitgefühl ist so mächtig, dass er den Schmerz und die Tränen der Freunde, der Frauen mitträgt. Dass das ihm wehtut. Dass es ihm wirklich wehtut. Ihr Schmerz drückt ihn so sehr, dass er selber weinen muss, weil er diese Familie so sehr liebt. So groß ist das Mitgefühl und die Barmherzigkeit Gottes. Gott ist so voller Mitgefühl und voller Barmherzigkeit. Wir haben das vorhin im Alten Testament auch gelesen. Gott tut es weh, es schmerzt ihn. All die Dinge, die über uns kommen, es tut ihm weh. Wisst ihr, wir haben vorhin gehört, dass es immer einen großen Plan gibt. Leid und Schmerz hat ein herrliches Ziel, aber wir dürfen deshalb nicht den Fehler machen, dass wir denken, okay, weil Leid ein Ziel hat, tut's weniger weh. Das stimmt nicht. Leid tut immer noch weh, auch wenn es ein schönes Ziel gibt. Es tut trotzdem weh. Manchmal denken wir, wenn jemand leidet, dann können wir ihm diese Worte sagen. Mach dir keine Sorgen, es hat ein Ziel. Dein Leid hat ein ewiges, herrliches Ziel und einen gottgewollten Sinn. Und dann erwarten wir, dass die Menschen dadurch weniger Leid haben. Und wenn dann jemand trotz unserer sagenhaft weisen Worte immer noch weint und weiter Tränen des Leids vergießt, dann gehen wir Menschen manchmal schnell davon aus, dass dieser Mensch irgendwie, ja, wahrscheinlich hat er wenig Gottvertrauen. Wenn er so sehr weint, dann vertraut er wahrscheinlich nicht so sehr Gott. Aber das stimmt nicht. Der Tod von einem Kind tut immer weh, sogar wenn es einen Sinn hat und sogar wenn es ein schönes Ziel gibt. Trotzdem tut es weh und es tut immer noch genauso weh, egal ob es einen Sinn oder ein Ziel gibt. Sogar wenn ein Mensch festes Gottvertrauen gibt. Leid und Schmerz zu fühlen, Tränen und Weinen und Kraftlosigkeit sind nicht ein Zeichen für fehlendes Gottvertrauen. Gottvertrauen heißt nicht, dass man keinen Schmerz mehr fühlt. So wie, stellen wir uns ein Kind vor, das beim Arzt sitzt, auf dem Schoß der Mutter. Und es weiß, meine Mutter hat mich lieb und sie passt auf mich auf und ich bin nur hier, damit es mir gut geht. Trotzdem tut's weh. Das Vertrauen in die Mutter hilft dem Kind. Es bleibt dort beim Arzt sitzen und es lässt all diese schmerzhaften Sachen mit sich machen. Es tut weh. Aber der Schmerz wird nicht weniger, weil es der Mutter vertraut. Der Unterschied ist, es bleibt dort, es wehrt sich nicht, aber es tut trotzdem weh und es wird trotzdem weinen. So ähnlich ist es bei den Kindern des himmlischen Vaters. Gottvertrauen heißt nicht, dass es uns nicht weh tut. Gottvertrauen heißt, dass wir bleiben an seiner Hand, auch wenn es weh tut. Gottvertrauen heißt nicht, dass wir nicht weinen, wir weinen, weil es weh tut. Jesus ist der beste Beweis. Jesus hatte doch Gottvertrauen. Jesus hatte nicht Gottvertrauen. Jesus wusste genau, was er tun will. Er würde den Lazarus wieder auferwecken. Er wäre der Letzte, der weinen müsste. Aber er weint trotzdem. Das Leid und der Schmerz sind so schwer auf seinem Herzen, dass es keinen anderen Weg gibt, das zu zeigen oder auszudrücken, als diese Tränen und dieses Weinen. Das ist die einzige Art, wie er das machen kann. Er sagt nicht, euer Leid ist nicht so schlimm, nur noch 10 Minuten. Es tut nicht nur ihnen weh, sondern es tut auch Jesus weh. Diesen Schmerz fühlt er. Halleluja, welch ein Heiland. Ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar haben wir darüber wieder geredet und jemand kam zu mir: Wie ist es aber mit Leid von Menschen, die selber schuld sind, die durch ihre eigene Sünde sich ihr Leid aufgehalst haben? Dürfen die das auch wissen? Ist Jesus auch dort so barmherzig und gnädig? Wisst ihr, Jesus ist die ganze Bibel hindurch barmherzig und gnädig. Wann hat Jesus dich gerettet? Wann hat er dich zu seinem Freund gemacht? Als du alles richtig gemacht hast? Nein, als wir seine Feinde waren, hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Und im Römerbrief steht, und wenn er damals alles, sein ganzes Leben für dich gegeben hat, als du sein Feind warst, wie wird er jetzt, wenn du sein Freund bist, nicht alles für dich tun? Meinst du, sein Mitleid ist weniger, nur weil du einen Fehler gemacht hast, weil du gesündigt hast? Daran hängt sein Mitgefühl und sein Mitleid nicht. Er hat genauso viel Mitgefühl, ob du durch eine Krankheit gehen musst oder ob du durch deine eigene Sünde dir Leid aufgehalst hast. Er ist an deiner Seite und er weint deine Tränen. Im Hebräerbrief steht, wir haben einen Hohepriester, der mit uns mitleiden kann. Das geht zwar mehr um Versuchung, aber ich bin überzeugt, es geht auch um Schmerz und Leid, das wir in unserem Leben so bitter schmecken müssen. Hört mal zu, was im Hebräerbrief steht. Als Jesus noch hier auf der Erde lebte, hat er unter Tränen mit lautem Schreien gebetet und gefleht zu dem, der ihn aus der Gewalt des Todes retten könnte. Jesus selber hat auch das noch viel, viel mehr erlebt als wir, dieses Leid. Und es hat ihm genauso wehgetan, wie es uns wehtut. Und er hat geschrien und geweint vor Gott und gesagt, bitte Gott, bitte rette mich aus diesem Leid. Und wegen seiner ehrbietigen Scheu vor Gott wurde er auch erhört. Und obwohl er Gottes Sohn war, hat er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Aber jetzt, wo er zur Vollendung gelangt ist, wurde er für alle, die ihm gehorchen, der Begründer eines ewigen Heils. Jesus kennt unser Leid aus eigener Erfahrung und Jesus kennt unser Leid, weil er uns lieb hat und weil er unser Leid teilt. Halleluja, welch ein Heiland. Johannes Calvin schreibt in seinem Kommentar zu dieser Stelle, als er Jesus Lazarus aufwecken wollte, bevor er ihm Befreiung oder Hilfe gewährte, zeigte er durch sein Seufzen, seine tiefe Trauer und seine Tränen, dass er von unseren Nöten ebenso betroffen war, als würde er sie selbst durchleiden. Meine Lieben, wenn ihr Freunde von Jesus seid, dann dürft ihr Jesus so kennenlernen. Wenn du ein Freund von Jesus bist, wird Leid dich auch treffen. Du wirst nicht verschont bleiben. Selbst verschuldet oder einfach so über dich kommt, Leid wird kommen, auch wenn du ein Freund von Jesus bist. Aber sei mutig und stark. Dein Leid hat ein Ziel und einen Sinn. Das ist eine gute Botschaft. Das ist das Licht am Ende deines Pilgerlaufs. Aber wenn es dir scheint, als ob das Licht am Ende nicht ausreicht, als ob es nicht bis zu dir scheint, als ob es zu weit weg ist, dieses Licht. Wenn es so weh tut, dass du das Licht gar nicht mehr so richtig sehen oder fühlen kannst, dann streck deine Hand aus und dann wirst du merken, dass Jesus neben dir steht. Der ist nicht dort am Ende und wartet auf dich, sondern er steht neben dir, mittendrin in all dem Sturm und Leid. Du wirst ihn neben dir finden. Derselbe Jesus, der damals mit Maria und Martha geweint hat, der steht auch heute noch genauso neben seinen Freunden. Wir haben so einen guten Heiland. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Heiland kennt, dass ihr ihn so kennt, wie er sich hier vorstellt. Ein Jesus, der weint, weil es uns wehtut, weil er uns lieb hat. Amen. Ich bitte euch aufzustehen und zu beten. Ich werde das Gebet dann abschließen. Herr Jesus, danke dir dafür, dass wir dich so kennen dürfen, dass du nicht einfach nur der herrliche, große Heiland bist, der alles kontrolliert, dem alles untertan ist, der alles retten kann, sondern dass du der bist, der mit uns weint. Wenn wir keine Antwort haben und wenn es uns zu schwer wird, wenn wir es nicht aushalten, dann stehst du neben uns und du weinst. Ja. Du hättest es leicht, du könntest einfach sagen, da hinten ist die Lösung, aber du machst es nicht. Sondern unser Leid ist dir nicht zu klein. Unser Leid ist schwer genug, dass du selbst weinst darüber. Herr, und wir können uns das gar nicht vorstellen, dass du jetzt weinst. Aber so lernen wir dich kennen in deinem Wort. So hast du dich offenbart. Und deswegen glauben wir, dass du heute noch genau so bist. Danke dir dafür. Danke, dass wir ein herrliches Ziel haben, wohin wir gehen. Danke, dass wir an deiner Hand dahin gehen dürfen. Danke, dass du uns sicher ans Ziel bringen wirst. Ich bitte dich für jeden hier, der ohne dich leben muss und ohne dich sterben muss. Lass sie nicht gehen, sondern ruf sie zu dir und halt sie fest. Segne uns. Amen.